Hören Sie nun Pastor Bob Leak.
Guten Tag, liebe Geschwister. Die Festtage, die wir jetzt begehen, zeigen uns eine Hoffnung auf ein verheißenes Land. Und so möchte ich Ihnen die Frage heute stellen, wenn wir heute zu diesem verheißenen Land aufbrechen müssten, wären Sie bereit? Würden Sie gehen? Was würden Sie tun? Und manchmal nehmen wir das als selbstverständlich hin. Wir glauben zu wissen, was wir tun werden. Und wir glauben, alles ist klar damit, aber wir müssen uns vorbereiten. Die Israeliten damals machten sich auf in Richtung des verheißenen Landes. Sie hatten das Wissen darüber, aber sie schafften es nicht. Sie konnten Ägypten nicht zurücklassen. Sie konnten den Pharao nicht vergessen. Sie konnten den wahren Gott nicht akzeptieren. Sie konnten keinen Gott akzeptieren, bei dem man die Welt verlassen musste, um sein Fest zu feiern. Sie konnten es nicht in Ägypten feiern. Gott sagte das zu Pharao, als Mose zu ihm sagte, lass mein Volk ziehen, dass es mir ein Fest halte in der Wüste. Und wir feiern an diesem Tag heute ein Fest Gottes. Gott hat uns dieses Fest gegeben. Und dieses Fest bedeutet uns mehr, Geschwister, als nur ungesäuertes Brot zu essen, als nur auf Sauerteig zu verzichten. Es muss uns mehr bedeuten. Und wir sollten tiefgründig darüber nachdenken, warum Gott uns berufen hat, zu diesem Fest. Was erwartet er von uns? Am Sonntag gibt es Millionen von Menschen, die das feiern, was sie den Ostersonntag nennen. Und sie haben einige Rituale mit Osterhasen und ähnlichem. Aber wenn sie Gottes Feste feiern, denken sie nicht an Hasen, die Ostereier legen. Oder? Wir denken auch nicht an einen dicken Mann, der durch einen Kamin herabsteigt. Man kann nichts aus solchen Erfahrungen lernen. Absolut nichts. Und Gott hat uns seine Feste gegeben, damit wir etwas lernen. Dass wir lernen, dass er Gott ist. Dass wir aus dieser Welt herauskommen müssen, um seine Feste zu feiern. Wir können nicht seine Feste in der Welt feiern. Wir müssen aus der Welt herauskommen, denn er ist unser Gott und wir verstehen das natürlich alle. Und so hat uns Gott dieses Fest gegeben, um uns daran zu erinnern, dass wir aus der Welt herauskommen müssen. Dass wir unseren Verstand und unser Herz ergründen müssen, um Dinge zu erkennen, die wir verlassen müssen, die uns vielleicht noch nicht bewusst waren. Wir müssen uns selbst prüfen, immer wieder, wie Gott uns das in der Bibel auch sagt und wir es verstehen. Als Gott also durch Mose mit dem Pharao gesprochen hatte, diese Botschaft in 2. Mose Kapitel 5, diese Botschaft offenbarte Mose auch, was Gott tun würde, was er den Ägyptern antun würde. Es war eine offenbarte Erkenntnis. Und Geschwister, wir können geistliches Wissen nicht begreifen, es sei denn, es wird uns offenbart. Es muss uns offenbart werden und es erfordert Glauben von unserer Seite, dieses Wissen dann in die Praxis umzusetzen. Und wir müssen es praktizieren, bis wir das Endergebnis dessen sehen, wie es auch in dem verheißenen Land der Fall ist. Unser verheißenes Land ist das Reich Gottes und es erfordert Glauben unsererseits an die offenbarte Erkenntnis Gottes. Es erfordert Glauben von uns und dass wir unseren Teil tun, bis zum Ende, bis unser Glaube Früchte trägt. Und so hat Mose damals diese Botschaft dem Pharao mitgeteilt, und der Pharao war eine mächtige Person in Ägypten, und Ägypten war eine mächtige Nation. Aber Gott wollte Ägypten zeigen, dass der Sünde Sold der Tod ist. Das wollte er Ägypten zeigen, und er hat sie geschlagen. Nicht jeden Einzelnen, aber er hat sie geschlagen. Der Sünde-Sold ist der Tod. Und das ist auch eine der Bedeutungen dieses Fests. Das Endergebnis von Sünde ist Tod. Es ist denn, dass jemand die Sünde überwindet, aus seinem Leben entfernt und jemand den Preis bezahlt hat, nämlich den Tod für vergangene Sünden. Lesen wir 2. Mose Kapitel 5 und Vers 1. 2. Mose 5 und Vers 1. Danach gingen Mose und Aaron hin und sprachen zum Pharao. So spricht der Herr, der Gott Israels. Kein Gott der Ägypter, sondern der Gott Israels. Und das ist es, was Gott sagte. Lass mein Volk ziehen, dass es mir ein Fest halte in der Wüste. Der Pharao antwortete, wer ist der Herr? Wer ist es denn? Und er wusste noch nicht, dass er es bald herausfinden würde. Und es kann schrecklich sein, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Als Gott mit Pharao und den Ägyptern fertig war, wussten sie, dass Gott der Herr ist. Es gibt keine größere Macht als Gott. Keine Nation ist so mächtig wie Gott. und wir sind Gottes Volk. Wir gehören zu ihm. Wir gehören nicht zu den Vereinigten Staaten von Amerika und wir gehören auch nicht dem Präsidenten der Vereinigten Staaten. Wir gehören Gott. Er ist unser Gott. Wir halten seine Feste. Wir kommen aus dieser Welt heraus, um seine Feste zu feiern. Sein Passa, damit wir erkennen, dass er unser Gott ist. So sagte der Pharao, wer ist der Herr, dass ich ihm gehorchen müsse und Israel ziehen lasse? Ich weiß nichts von dem Herrn, will auch Israel nicht ziehen lassen. Sie sprachen, der Gott der Hebräer ist uns erschienen, so lass uns nun hinziehen, 3 Tagesreisen weit in die Wüste und dem Herrn, unserem Gott, opfern, dass er uns nicht schlage mit Pest oder Schwert. Da sprach der König von Ägypten zu ihnen, Mose und Aaron, warum wollt ihr das Volk von seiner Arbeit freimachen? Geht hin an eure Dienste. Und wir kennen den Rest der Geschichte. Und als Gott fertig war mit dem Pharao, an diesem Tag, dem 21. Abib, gab es Ägypten praktisch nicht mehr. Ägypten hatte 1/3 seiner Bevölkerung verloren. Ägypten hatte seine Armee verloren. Sie hatten keine Verteidigung mehr. Sie waren alle im Meer versunken. Sie hatten viel von ihren Besitztümern verloren. Es gab überall in Ägypten Tod und Zerstörung, als Gott mit ihnen fertig war. Und Gott wollte dem Pharao zeigen, dass er der wahre Gott ist und dass die Ägypter absolut machtlos waren ihm gegenüber. Und wir wissen, wenn Gott kommt, um Menschen zu erretten, dann gibt es Tod und Zerstörung. Wir sahen das bereits in den Tagen Noahs. Wir sahen es bei Sodom und Gomorra. Und wenn Jesus zurückkommt, ist wiederum Tod und Zerstörung überall. Die Menschen werden gegen Christus kämpfen und so gibt es Tod und Zerstörung. Und wir können nicht wirklich begreifen, wie es damals in Ägypten gewesen ist. Und wir können auch nicht wirklich begreifen, was uns noch bevorsteht. Aber Gott hat uns dieses Wissen offenbart und so verstehen wir es, aber wir müssen auch den Glauben haben, entsprechend zu handeln. Denken wir daran, Gott ist Gott. Es gibt keinen anderen. Und wir halten seine Feste. Und Gott offenbart sich in seinen Festen. Viele Menschen in der Welt besuchen Gottesdienste, aber sie haben keine Ahnung, wohin sie eigentlich gehen. Sie denken wahrscheinlich, sie sind auf dem Weg in den Himmel, Gott hat ihnen noch nichts offenbart. Es ist noch nicht ihre Zeit. Sie sind noch nicht herausberufen aus der Welt, um Gottes Feste zu feiern. Und so halten sie die Feste der Welt. Sie sind noch nicht herausberufen, um Gottes Feste zu feiern. Aber Gott hat sie und mich herausberufen, um seine Feste zu feiern. Er hat uns herausberufen, seine Feste zu verstehen, die Bedeutung dieser Feste. Und so geht es nicht nur darum, ungesäuertes Brot zu essen und Sauerteig aus unseren Häusern herauszuhalten. Das sind physische Aspekte. Aber warum gebietet uns Gott, seine Feste zu feiern? Wie feiern wir die Feste? Wie feiern wir also richtig die Feste Gottes? Wie können wir verstehen, was Gott von uns erwartet? Dieser 7. Tag ist also ein heiliger Tag, ein Ruhetag. Er symbolisiert den 2. Schritt in Gottes heiligen Plan für die Menschheit, für die Errettung der Menschheit. Und 7 bedeutet Vollkommenheit. Dieser Tag symbolisiert, dass wir vollkommen aus Ägypten herauskommen müssen. Die Israeliten waren aus Ägypten herausgekommen, sie waren aus dem Land heraus, waren nicht mehr unter der Herrschaft des Pharaos, sie waren völlig außerhalb. Sie waren getauft durch den Durchzug durchs Rote Meer. Alle gingen zusammen durch. Alle sahen gemeinsam die Wundertaten Gottes. Sie sahen, was Gott mit Ägypten getan hatte. Und dennoch haben sie es nicht geschafft. Diese Generation hat es nicht geschafft. Und warum? Sie haben Gott nicht geglaubt. Man könnte meinen, sie haben die Wunder geglaubt. Man sollte eigentlich denken, als sie durchs Rote Meer gezogen sind, auf dem trockenen Boden, links und rechts Wände von Wasser gesehen haben, das konnte nicht einfach so passieren. Wie konnten sie es so schnell vergessen? Wie konnte das passieren? Haben sie wirklich das Fest verstanden? Haben sie es wirklich eingehalten, wie Gott es von ihnen wollte? Haben sie es verstanden? Man hätte denken sollen, sicherlich, als sie diese Wunder gesehen haben, mit all den Heuschrecken, all den Fliegen, all diesen Dingen, dass da ein Gott am Werk sein musste. Es musste der Gott Israels sein, der Gott unserer Vorväter. Er ist gekommen, um uns zu erretten, aus der Hand der Ägypter, weil wir Gott gehören und niemand anderem. Und Geschwister, genau das müssen wir auch begreifen. Wenn sie freigekauft wurden durch das Blut Jesu Christi und das Passa durchlaufen haben, dann müssen sie auch die Taten erfüllen, die das Passa und die Tage der ungesäuerten Brote nach sich ziehen. Sie müssen also etwas tun. Nicht nur ein emotionales Erlebnis haben, sondern es gibt etwas, was sie tun müssen und was ich tun muss, um Gott zu gefallen. Denn wir gehören Gott und so sind wir Täter dessen, was Gott möchte, dass wir tun. Und dann segnet Gott uns dafür. Und es gab Feinde damals und die Feinde Israels waren Sinnbilder für Sünde. Und diese wurden im Meer ertränkt. Genauso wie als wir getauft wurden, wirklich bereut haben und dann getauft wurden, da wurden unsere Sünden im Wasser zurückgelassen, vergeben durch das Blut Jesu Christi, zugedeckt durch sein Blut. Und symbolisch sind wir in diesem Taufwasser gestorben. Und das bedeutet, nachdem wir gestorben sind, gehört unser Leben nun Gott. Und er ist der wahre Gott. Er ist unser Gott, wenn er unser Leben freigekauft hat. Er bezahlte die Strafe für unsere Sünden. Und so gibt es also, nachdem wir aus dem Taufbecken herausgekommen sind, etwas, was wir tun müssen. Wir müssen etwas tun, und manchmal ist es geistlich und wir verstehen es noch nicht vollständig, aber Yahweh war ihr Fels der Erlösung des alttestamentlichen Israels, genauso wie Jesus Christus unser Erlöser ist. Yahweh folgte ihnen und führte sie, aber Jesus Christus lebt in uns. Er lebt in uns und deswegen leben wir. Er lebt in uns und so fühlen wir uns lebendig. Wir sind lebendig. Und wir erfreuen uns an der Erkenntnis, die Gott uns offenbart hat. Und wir nehmen es im Glauben an. Und so brauchen wir den Glauben entsprechend auch zu handeln. Wir müssen entsprechend dieser Erkenntnis handeln, um mehr an Glauben zu wachsen. Und wir müssen erkennen, aus uns selbst heraus können wir nichts bewirken. Wir brauchen Gottes Hilfe. Und so zeigt dieses Fest mir, dass ich Gottes Hilfe brauche. Es ist unmöglich, diesen Weg aus eigener Kraft zu gehen. Es ist unmöglich, Sünde loszuwerden ohne seine Hilfe. Es ist unmöglich, Sünde in mir selbst herauszufinden ohne ihn. Oder schlechte Gewohnheiten zu finden ohne Gottes Hilfe. Ich habe Gewohnheiten, von denen ich noch nicht mal etwas weiß. Aber ich esse das Brot. Ich bin vielleicht noch zornig. Ich hasse vielleicht jemanden. Aber ich esse das Brot. Sehen Sie? Wir haben manchmal Gewohnheiten und wir müssen uns selbst überprüfen und dann diese schlechten Gewohnheiten ablegen mit Gottes Hilfe. Und die Predigten, die Sie hören, bereiten uns vor. Sie bereiten uns vor auf etwas, was vor uns liegt, wofür wir bereit sein und worauf wir vorbereitet sein müssen, dass wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wir uns bereits selbst geprüft haben. Es geht nicht darum, dass wir andere prüfen, sondern wir müssen uns selbst prüfen. Und den Sauerteig, die Sünde, entfernen aus unserem Leben. Die tief verwurzelte Sünde. Und ich weiß, seitdem ich in der Predigerschaft bin, und Herr Ames kann wahrscheinlich dasselbe sagen, wir erleben immer wieder, dass Menschen eine tief verwurzelte Sünde haben, die sie selbst nicht sehen. Und man versucht, ihnen zu helfen, diese zu erkennen, und sie werden nur wütend einem gegenüber. Sie wollen es einfach nicht zugeben. Man hilft zum Beispiel, jemandem ein Problem zu sehen und die einzige Reaktion, die es gibt, ist, dass sie wütend werden. Und das ist etwas, wo wir alle vorsichtig sein müssen, dass wir nicht Gott gegenüber wütend werden, wenn er uns gewisse Dinge über uns selbst zeigt. Sondern im Gegenteil, wir müssen dieses wünschen. Wir müssen uns verändern wollen. Wie es auch in unserem Gesangbuch heißt, schaffe in mir ein reines Herz. Wir müssen Gott darum bitten. Warum brauchen wir ein reines Herz? Weil wir unser eigenes Herz verstehen. Es ist trotzig und trügerisch. Und wir sind manchmal trügerisch. Wir wollen manchmal gepriesen werden. Wir wollen geehrt werden, geliebt werden. Und dann verstehen wir, dass Gott uns helfen muss, dies alles zu überwinden. Schlagen wir jetzt auf Psalm 95. Psalm 95. Wir beginnen mit Vers 1. Psalm 95, Vers 1. Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort unseres Heils. Und das ist wirklich eine Frage, die wir uns stellen können. Würden wir kommen in das verheißene Land? Wir können frohlocken, wir können uns freuen und Gott danken, denn er hat das Eis gebrochen. Wir sind jetzt auf dem Weg in das verheißene Land. Und wir können es erreichen und so können wir entspannt sein und uns erfreuen vor Gott. Lasst uns jauchzen dem Hort unseres Heils. Vers 2, lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. Lasst uns mit Psalmen ihm jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Und sicherlich können wir Gott diesen Lobpreis darbringen. Wir dienen einem Gott, der über allen Göttern steht, dem wahren Gott, dem Gott des Himmels und der Erde, dem Gott, der alles in Existenz gebracht hat. Und so können wir das lautstark verkünden und glücklich darüber sein, uns freuen, dass wir diesen wahren Gott kennen dürfen, den Gott aller Macht, den wir mit unserem Verstand und Sinn noch nicht einmal anfangen können zu beschreiben. Wie mächtig er ist, wie er aussieht, was die Ewigkeit ist, seine Brillanz, er ist Licht. Er braucht keine Sonne, keinen Mond, er ist das Licht. Und er ist der wahre Gott. Je mehr wir ihn kennenlernen, desto mehr möchten wir von ihm reden und ihn preisen. Und umso weniger möchten wir über uns selbst reden. Je mehr wir über ihn reden und über das, was Gott tut, für uns, wie er den Weg bereitet, damit sein Wort voranschreitet, wie Gott mehr Menschen in die Kirche bringt, umso dankbarer können wir dafür sein. Wir sehen, wie Menschen sich verändern. Sie beginnen, sich zu verändern durch Gottes Heiligen Geist. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Denn sein ist das Meer und er hat's gemacht. Und seine Hände haben das Trockene bereitet. Das Meer gehört Gott, das Land gehört Gott, alles, was wir sehen, gehört Gott. Die Menschen haben nichts von sich aus machen können. Die Menschen haben nichts in Existenz bringen können. Sie konnten nur verändern, was Gott erschaffen hatte. Er hat alles erschaffen. Und wenn wir diesen Gott erkennen, wenn wir ihn erkennen und ihm gehorchen, wenn wir ihm seinen Zehnten geben, seine Opfergaben, dann sorgt er für uns. Gottes Volk muss nicht auf der Straße sitzen und betteln. Ich habe nie gesehen, dass jemand von Gottes Volk betteln musste. Gott sorgt für sein Volk. Gott sorgt für uns alle. Und ich könnte Ihnen ein paar Beispiele nennen, wo es gar keine andere Erklärung gibt, als dass es Gott war, der es geschafft hat. Es gab keine andere Erklärung. Gott hat alles zum Guten geführt. Wir hatten in Huntsville, Alabama, eine tiefe Rezession erlebt und es gab keine Arbeitsplätze. Die Menschen wurden entlassen von einer Chemiefabrik, die ihrerseits den Vertrag mit der Regierung verloren hatte, und so wurden die Menschen entlassen und es war kurz vor dem Fest. Und ich war auch darunter. Ich hatte nicht viel zweiten Zehnten sammeln können, aber dann kam eine andere Firma aus Seattle, Washington nach Alabama. Sie arbeiteten für Boeing in einem Programm für die Raumfahrt. Und aus irgendeinem Grund riefen sie mich an. Ich hatte keine Ahnung, wer sie überhaupt waren. Sie riefen mich einfach an und baten mich, zu einem Bewerbungsgespräch zu kommen. Und es wurden 16 Leute eingeladen. Sie wollten Leute einstellen. Und ich wusste nicht einmal etwas von dem, was sie taten. Und so sprach ich zu dieser Person, die mich befragte in diesem Interview. Er war ein Ingenieur. Und er sagte, um hier zu arbeiten, brauchen Sie eine College-Ausbildung. Und ich sagte, ich habe keine. Und er sagte, Sie brauchen aber eine. Und ich sagte, ich habe aber keine. Und 2 oder 3 Minuten später sagte er, ich glaube, ich probiere es einfach mit Ihnen. Und er hat mich direkt eingestellt. Nun war es aber auch noch kurz vor dem Labhüttenfest. Und sie arbeiteten an dem Raumfahrtprogramm und wollten einen Menschen auf den Mond bringen. Und so arbeiteten die Leute dort in dieser Firma 7 Tage in der Woche. Und so musste ich also zu meinem Vorgesetzten gehen und ihm erklären, dass ich etwas Zeit frei brauchen würde. Und zwar 10 Tage. Und er sagte natürlich, das ist unmöglich. Wovon reden Sie überhaupt? Sie sind gerade erst eingestellt worden. Und ich sagte ihm, ich versuche natürlich nicht, Sie zu übervorteilen. Ich brauche diese Arbeit. Ich bin bereit zu arbeiten, was auch immer ich kann. Und ich verstehe auch Ihr Dilemma. Und ich verstehe, dass Sie mich am liebsten für 7 Tage die Woche hier haben wollen. Und Sie haben auch nichts gefragt, so habe ich auch nichts gesagt. Und so sagte er einfach, Sie können nicht frei nehmen. Und ich dachte schon, dass ich nun natürlich entlassen werden würde. Und so ging ich eine Woche später nochmal zu meinem Vorgesetzten und bat ihn noch einmal, gibt es irgendeine Möglichkeit, dass ich diese Zeit frei bekommen könnte? Und ich hoffe, Sie haben nicht den Eindruck, dass ich einfach meinen Willen durchsetzen will. Und so sagte er, schreiben Sie es auf, Bob. Und so schrieb ich es auf und er schickte mich damit zu seinem Vorgesetzten, dem Firmenmanager, dem Big Boss. Und wir saßen dort in seinem Büro und er verschränkte die Arme hinter dem Kopf, lehnte sich zurück, legte seine Füße auf den Stuhl und er sagte zu mir, Bob, ich hätte lieber Sie als 10 andere Leute da draußen. Deswegen möchte ich, dass Sie hingehen, wohin Sie gehen müssen und eine gute Zeit haben. Und wissen Sie, Geschwister, ich jubelte vor Freude. Ich war überglücklich. Ich wusste, Gott ist Gott. Und ich wusste, wenn Gott für mich ist, dann kann niemand gegen mich sein. Ich wusste das, Gott hatte mir das bewiesen, dass ich sein bin und dass er für mich sorgen würde, dass er für meine Familie sorgen würde. Und deswegen lesen wir in den Psalmen, wie Gott gepriesen werden sollte für das, was er getan hat. Wir verstehen, was er getan hat. Deswegen lesen wir Vers 6, kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören wolltet, verstockt eure Herzen nicht, wie es zu Meriba geschah. Und manchmal, Geschwister, ist diese Stimme eine Zurechtweisung. Manchmal tut diese Stimme weh. Es tut weh, die Menschen möchten nicht zurechtgewiesen werden. Sie möchten nicht, dass ihnen ihre Sünden aufgezeigt werden. Sie sind eigentlich ganz zufrieden mit sich selbst. Aber wenn Gott einmal diese Fassade durchdringt, um zu zeigen, dass hier ein Problem existiert, hier ist ein Problem, daran musst du arbeiten, das musst du überwinden. Wenn wir das dann Gott bekennen, dann beginnen wir entsprechend zu handeln. Wir bekennen unsere Sünde und entfernen sie. So wie wir den Sauerteig entfernt haben. Wir entfernen die Sünde und uns wird vergeben. Wir können nicht die Sünde in uns belassen. Wir müssen ganz spezifisch sein, unsere Sünden benennen, einzeln und spezifisch, nicht allgemein. Wir können nicht einfach nur sagen, wir tun es ja alle, wir sind alle einfach Sünder. Nein, wir müssen spezifisch sein, unsere eigenen Sünden bekennen, sie einzeln und detailliert benennen, wie die Schrift zeigt, und Gott hilft uns, dies zu sehen. Und es ist schwierig, vor Gott zu treten und eitel dabei zu sein. Es ist schwierig zu bekennen, ich bin angefüllt mit Hass, mit Eitelkeit. Wenn ich meine Fassung verliere, muss ich das auch so erkennen. Wenn ich Menschen misshandle, dann muss ich das erkennen. Und ich muss es bekennen, Gott muss mir helfen, es zu sehen. Und dann kann ich es überwinden. Wir müssen es tun. Warum? Wir gehören zu Gott und wir können nicht zulassen, dass unser Herz verhärtet wird. Und wir lesen in Vers 9, wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch mein Werk gesehen. Denken wir nur daran, was sie alles gesehen hatten. Schon bereits in Ägypten. Sie sahen Gottes Werk und dennoch versuchten sie ihn. Kann Gott uns denn ernähren? Warum hast du uns in die Wüste gebracht, Mose, damit wir hier sterben? Warum dies, warum das? Sie machten immer Gott einen Vorwurf. Lernten sie irgendetwas von diesem Fest, das sie gerade gefeiert hatten, zu dem Gott sie gebracht hatte, als er sie aus Ägypten in der Nacht des Wachens herausgeführt hatte? Und als sie das Fest vollendeten, nachdem sie das Rote Meer durchschritten hatten und alle getauft wurden im Roten Meer? 40 Jahre war dies Volk mir zuwider, dass ich sprach, es sind Leute, deren Herz immer den Irrweg will und die meine Wege nicht lernen wollen, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Und seit ich in der Kirche bin, und ich weiß, seit einige von Ihnen in der Kirche sind, haben wir Menschen kennengelernt, die zurück in die Welt gegangen sind. Sie haben aufgegeben. Sie wollten nicht mehr. Es war zu schwer. Es ist zu schwer, gehen wir einfach zurück in die Welt. Und dennoch hatten sie vorher einmal gesagt, sie wären bereit zu sterben. Aber das kann uns allen passieren, wenn wir nicht aufpassen. Deswegen braucht es Kraft, Bekenntnis, das Passa mit Taten zu erfüllen, die Tage der ungesäuerten Brote mit Taten zu erfüllen. Und ich versuche, mich jeden Tag zu überprüfen, in Bezug auf eine Sünde, die ich nicht einfach so erkennen könnte. Gibt es irgendetwas, was ich nicht sehen kann oder vielleicht auch nicht sehen will? Um die Tage der ungesäuerten Brote richtig einzuhalten, müssen wir diese Dinge heraustun. Diese Dinge müssen entfernt werden, damit wir Frieden haben, Freude mit der Zeit. Wenn wir alle für 3,5 Jahre an einen Ort des Schutzes gebracht werden, glauben Sie, wir könnten alle 3,5 Jahre friedlich zusammenleben? Worüber würden wir reden, 3,5 Jahre lang? Könnten wir zusammenleben? Und Sie wissen, wie schwer es sein kann, mit Menschen zusammen zu sein, selbst wenn sie die gleichen Ziele und das gleiche Wissen haben wie Sie. Sie wissen, es kann schwierig sein. Aber warum ist es schwierig? Warum ist es schwierig? Wir haben doch dieselben Ziele, das vor uns liegende verheißene Land, wir haben denselben Gott, dieselben Gebote, dieselben Satzungen und Rechte. Warum ist es immer noch schwierig, unsere Nächsten zu lieben und Gott zu lieben? Nun, menschliche Natur. die Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind, was uns gelehrt wurde, unsere falschen Götter. Es ist schwierig, diese Dinge loszuwerden. Manche von ihnen sind als Katholiken aufgewachsen, oder Baptisten, oder Pfingstler. Wir sind so aufgewachsen, und wenn Sie mit einem Pfingstler reden, der glaubt, den Heiligen Geist erlebt zu haben, und man versucht, ihnen zu erklären, was sie erlebt haben, dann glauben sie es erstmal nicht. Sie haben es doch erlebt. Eine solche Person hat mich einmal gefragt, glauben Sie, ich habe den Heiligen Geist? Und ich fragte nur zurück, glauben Sie es denn? Und sie sagte, ja, ich glaube es. Und so fragte ich, woher wissen Sie, dass Sie den Heiligen Geist haben? Und ich sagte weiter, ich kann Ihnen ein biblisches Beispiel geben, wenn Sie es möchten. Und sie sagte, einverstanden. Und so sagte ich, wenn Menschen Gott anbeten, dann fallen sie auf ihr Gesicht. Sie fallen immer auf ihr Gesicht. Die 24 Ältesten, Abraham. Und wenn Menschen einen Dämon besitzen, dann fallen sie nach hinten. Und wenn sie in solchen Veranstaltungen sehen, dann fallen die Menschen immer nach hinten um. Und wir lesen davon auch in der Bibel, von dem Mann, der seinen Sohn zu Christus brachte, und er wurde nach hinten geworfen. Sie glaubte das erst nicht. Sie hatte ein Gefühl, sie hatte nicht die Wahrheit, sie hatte nur ein Gefühl. Und sie wollte die Wahrheit nicht akzeptieren. Die Emotion war es, was sich so gut anfühlte. Und wir haben oftmals Menschen, die sagen, das ist es, was ich fühle, das ist es, was ich denke. Menschen kommen manchmal zu mir und sagen, ich brauche ihre Meinung. Und ich sage nur zu ihnen, sie brauchen meine Meinung nicht, ihre Meinung ist genauso gut wie meine Meinung. Wir können über Meinungen reden, aber Wahrheit ist etwas ganz anderes. Und so lesen wir hier in Psalm 95, dass die Israeliten Gott versucht hatten. Sie versuchten und prüften und wollten sehen, was geschieht. Wenn Menschen falsche Entscheidungen treffen, wenn sie tun wollen, was sie tun wollen, wenn sie Christi Arbeit übernehmen wollen, anstatt dass wir uns selbst prüfen, ich habe auch schon gehört, wie Leute gesagt haben, ich wünschte, sie würden eine Gruppierung starten, ich würde sofort bei ihnen mitmachen. Solche Dinge betrüben Gott. Aber wissen Sie, der protestantische Gott wird niemals zornig, man braucht ihm nur auf die Schulter zu klopfen und sagen, ich habe es nicht so gemeint, Gott, aber kann dann wieder zurückgehen und genau dasselbe tun. Aber Gott züchtigt uns manchmal und das tut manchmal weh. Es ist zu unserem Besten, aber wir müssen es auch wünschen, wenn wir uns wünschen, mehr so zu sein wie Gott, so zu denken, wie er denkt, in jeder Hinsicht so zu sein wie er. Lesen wir Psalm 96, Vers 13. Hier heißt es, Psalm 96, Vers 13, denn er kommt zu richten das Erdreich. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Und so wird Gott richten in Wahrheit. Nicht mit Gefühlen, nicht mit unseren Gefühlen, sondern in Wahrheit. Denn die Wahrheit ist es, die Menschen frei macht und was Menschen frei hält. Schlagen wir auf 1. Korinther Kapitel 10. 1. Korinther Kapitel 10. Paulus sagte hier zu der Gemeinde in Korinth, 1. Korinther 10, Vers 1, ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind. Und alle sind auf Mose getauft worden durch die Wolke und durch das Meer. Und Herr Ames hat es letzten Sabbat erwähnt, dass es etwa 3 Millionen Menschen waren. Wie taten sie das? Wie lang dauerte es, dass sie durchs Rote Meer gingen? Gingen jeweils 5 nebeneinander oder 10? Sie mussten organisiert gewesen sein. Gab es eine Panik? Sie sehen, was ich meine. Könnten Sie Charlotte evakuieren in der Art, wie Sie fahren? Man muss eine gewisse Ordnung einhalten. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir eine Gemeinde, eine Kirche haben, eine Ordnung. Dass wir Menschen haben, die wissen, was sie tun. Wir haben verschiedene Leute hier, die sich um verschiedene Dinge kümmern. Erste Hilfe, Platzanweiser, Haken, alles hat eine Ordnung. Und wir lernen darin, zu gehorchen. In jeder Hinsicht. Ordnung ist wichtig, wenn man viele Menschen koordinieren muss. Wie viele Menschen wird Gott an den Ort der Sicherheit bringen? Und wie werden sie dorthin kommen? Was werden sie tun? Könnte es sein, dass Engel kommen und uns an den Ort der Sicherheit tragen? Nichts ist unmöglich für Gott. Ich habe mir oftmals gedacht, wenn jemand mich einfach am Telefon anrufen würde und sagen würde, hey Herr Leek, es ist Zeit zu gehen, es wird viel Glauben brauchen. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Sie müssen die Stimme des Sohnes Gottes hören und wir müssen die Wahrheit haben, um dem Sohn Gottes zu folgen. Sie hören meine Stimme und sie folgen mir. Und das ist also wahrscheinlich einer der Aspekte. Wenn Sie einen Prediger Gottes hören, dann hören Sie normalerweise die Stimme Gottes. Denn er lehrt Gottes Lebensweise. Er hilft den Menschen zu erkennen, was sie zu ändern haben, wie alles zu organisieren ist, damit es einem Muster folgt, damit unser Leben ein System hat. Es geht nicht alles unabhängig voneinander, alles muss in ein System passen. Wo hat Gott mich hingestellt? Wo will Gott, dass ich bin? Er ist mein Gott. Er ist der Gott seiner Kirche. Wo gehöre ich hin? Wo will Gott, dass ich bin? Das ist es, was zählt. Wenn ich dort bin, wo Gott will, dass ich hingehöre, dann bin ich glücklich. Wenn ich bin, wo er mich haben will, bin ich glücklich. Wenn ich versuche, irgendwo hineinzupassen, wo ich nicht gebraucht werde oder sowas, dann mache ich mein Leben schwer und das Leben anderer Menschen schwer. Gott hat jeden Einzelnen berufen und an seinen Platz gestellt, in seinem Leib, wo diese Person jeweils am besten hinpasst, wo wir am meisten beitragen können, zu einer Organisation, die voranschreitet. In eine Richtung, nämlich vorwärts. Wir gehen immer voran. Manchmal stehen wir still und sehen die Errettung unseres Herrn und dann gehen wir wieder voran. Niemals rückwärts, wir gehen immer vorwärts. Gott hat uns berufen, voranzuschreiten, koste es, was es wolle. Und ich glaube, wir tun das auch. 1. Korinther 10, Vers 3: Und sie haben alle dieselbe geistige Speise gegessen und haben alle denselben geistigen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Nun, Christus war noch nicht in ihnen, wie Paulus gezeigt hat, aber er ist in der Kirche. Er ist in uns. Er lebt in uns. Wir leben durch seinen Glauben. Wir leben in seiner Wahrheit. Vers 5: Aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie wurden in der Wüste erschlagen. Das ist aber geschehen, uns zum Vorbild, damit wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. Haben Sie sich jemals gefragt, vielleicht in der vergangenen Woche der ungesäuerten Brote, habe ich am Bösen meine Lust gehabt? Habe ich etwas begehrt, was ich nicht haben sollte? Werdet auch nicht Götzendiener, wie einige von Ihnen es wurden. Bin ich ein Götzendiener? Gott, kannst du mir helfen, das zu erkennen? Was ist es, was ich mehr will als dich? Worin wäre ich bereit, Kompromisse einzugehen? Ich weiß es nicht immer, Gott muss es mir zeigen. Wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um zu tanzen. Auch lass uns nicht Hurerei treiben, wie einige von ihnen Hurerei trieben. Und an einem einzigen Tag kamen 23.000 um. Sehen Sie, Gott verstand darin keinen Spaß. Sie waren seine Nation, aber sie handelten wie die Ägypter. Sie sind nicht aus Ägypten herausgekommen, wie auch heute manche nicht aus der Welt herauskommen wollen. Sie wollen einen Fuß in der Welt und einen anderen Fuß in der Kirche haben. Und sie leben letztlich ein elendes Leben. Gottes Weg ist der Weg der Freude, des Friedens. Eine Freude und ein Frieden, wie nur Gott sie geben kann. Die Welt kann so etwas nicht geben. Und wir haben in Predigten auch schon gehört, wie viel im Internet zu sehen ist. Über Facebook, über Google, all der Klatsch und Tratsch, den man dort finden kann. Glauben Sie nicht etwa, dass Gott eines Tages diese Menschen dafür zur Rechenschaft ziehen wird? Wird Gott zulassen, dass manche Menschen damit durchkommen? Nein, er wird sie zur Rechenschaft ziehen. Wenn wir aber uns selber richten, dann brauchen wir nicht gerichtet zu werden. Gott hat uns berufen, dass wir uns selbst richten und überprüfen, zu erkennen, ob es noch böse Wege in uns gibt. Vers 9: Lasst uns auch nicht Christus versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und wurden von den Schlangen umgebracht. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und wurden umgebracht durch den Verderber. Dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben, uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Sind wir also fähig, dieselben Fehler zu begehen, wie sie damals? Und wenn nein, woher wissen wir, dass wir nicht dazu fähig sind? Woher könnten wir es wissen, wenn wir uns nicht selbst überprüfen, im Licht dieser Schriftstellen? Wir können unserem Selbst nicht vertrauen, solche Dinge müssen offenbart werden. Und je näher das Ende kommt, Geschwister, desto näher müssen wir Gott sein. Und wir müssen wirklich verstehen, dass er unsere Errettung ist. Er allein rettet uns. Alles Geld dieser Welt kann kein Glück erkaufen. Sehen Sie, der reiche Mann in der Schrift liebte Gottes Gebote, aber er liebte auch das Geld. Er hielt Gottes Gebote, aber er behielt auch sein Geld. Er wollte es nicht aufgeben. Das Geld war ihm wichtiger als Gott. Erkannte er das? Nein. Er konnte es einfach nur nicht aufgeben. Dann heißt es in Vers 13, bisher hat euch nur menschliche Versuchen getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Aber wenn wir unsere Sünden nicht bekennen, wenn wir nicht über unsere Schwächen reden mit Gott, wenn wir nicht gewisse Dinge tun, dann können wir dagegen ankämpfen, aber wir wissen, irgendwann geben wir auf und geben der Versuchung nach. Wir müssen also unsere Sünden bekennen, sodass Gott einen Ausweg schafft aus der Versuchung. Wie Herr Ames in der letzten Predigt gesagt hat, er denkt dann über die positiven Dinge nach. Philipper 4, er überwindet das Böse mit Gutem. Der Weg, das Böse zu überwinden, ist durch das Gute. Indem wir Gutes tun, das bedeutet überwinden. Dann heißt es Vers 14, darum, meine Lieben, flieht den Götzendienst. Und deswegen heißt es in Vers 12, darum, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Sie haben Dr. Meredith über seine Schwächen reden hören. Herr Ames sprach über seine Schwächen. Dr. Winnell sprach über seine Schwächen. Wir alle haben unsere Schwächen. Alle haben gewisse Schwächen, über die wir reden können, und wir können die Menschen bitten, für uns zu beten. Und wir verstehen, dass wir Hilfe brauchen. Keine Hilfe von der Welt, keine Hilfe von Satan, sondern von oben, von Gott, wo die Offenbarung der Erkenntnis herkommt. Erkenntnis über einen selbst, über die Welt und über Satan. Und dann braucht es Glauben unsererseits, diese Sünden zu überwinden, sie abzulegen. Man muss daran arbeiten, Sünden zu überwinden. Gott vergibt uns, aber wir müssen diese Sünden entfernen. Und das braucht Arbeit, Sünde zu entfernen. Wir verstehen das. Israel hatte also die Kenntnis des Weges, wie man ins verheißene Land kommt, aber sie schafften es nicht. Und so haben wir heute die Kenntnis, was es bedeutet, wiedergeboren zu werden und die Erde zu ererben. Aber wir müssen uns selbst fragen, werden wir es schaffen? Wir können es mit Gottes Hilfe. Christus war nie von dieser Welt. Er war nie von dieser Welt. Er war nie unter irgendjemandes als Gottes Herrschaft. Er war nie unter der Herrschaft des Satans. Er war nie beherrscht von seinem Fleisch. Nie Teil der Welt. Er sündigte niemals. Er gehörte seinem Vater. Er war nicht von dieser Welt. Und wir kommen heraus aus dieser Welt. Wir tun alles, um aus dieser Welt herauszukommen. Und es scheint, je älter wir werden, desto schlimmer wird es. Dies ist jetzt mein 54. Fest der ungesäuerten Brote und ich glaube, ich habe es dieses Mal mehr verstanden als früher. Mit der Zeit beginnt man, gewisse Dinge besser zu verstehen. Man kann die ganze Woche damit verbringen, einfach nur Knäckebrot zu essen. Man tut allerlei Dinge, um den Sauerteig zu entfernen. Und oh, das war viel Arbeit, meinen Auto sauber zu machen und überall zu putzen und zu schauen. Und am Ende hat man das Wesentliche übersehen. Das Passa. Wir können davor schon so beschäftigt damit sein, den Sauerteig zu entfernen, dass wir das Passa übersehen. Und wenn das Passa dann kommt, oh, was sollte ich jetzt tun? Ach, Füße waschen. Warum? Wir können so glücklich darüber sein, den Sauerteig aus dem Haus entfernt zu haben, dass es fast zu einer Last wird. Aber Gottes Wege führen zur Ruhe. Und wir verstehen aus dem Wort Gottes, dass wir ungesäuertes Brot essen müssen, als ein Symbol für das Brot des Leibes Christi. Und so folgen dem Wort Gottes die Taten. Wir entfernen den Sauerteig und wir halten ihn entfernt. Es ist schwer, den Sauerteig schon zu entfernen, aber dann muss man ihn auch fernhalten. Wenn man eine Sünde entfernt hat, dann muss man sie auch weiter entfernt halten. Gott bietet also jedem Sünder Vergebung, jeden, der seine Sünden bekennt und sich an Gott wendet, um Hilfe zu erlangen. Sünde ist im Wesentlichen der Versuch, eine Alternative zu Gottes Charakter zu finden. Sünde ist der Versuch, eine Alternative zu Gottes Charakter zu finden. Schlagen wir auf Jeremia Kapitel 23. Jeremia Kapitel 23 und Vers 23. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Meinst du, dass sich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr? Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt, spricht der Herr? Wenn ich also über Sünde nachdenke, dann denke ich auch, Gott beobachtet mich. Man kann sich nicht vor Gott verbergen. Er sieht zu. Er füllt Himmel und Erde. Er ist auch in den verborgensten Orten. Alles, was wir also tun müssen, Geschwister, wenn wir versucht werden, und wir werden alle von Zeit zu Zeit versucht, ist, Gott zu bitten, uns die Kraft zu geben, zu widerstehen. Wir können Gott bitten, der Versuchung zu widerstehen, weil Gott versprochen hat, einen Ausweg zu schaffen mit der Versuchung. Und ich weiß, es braucht Charakter unsererseits, es braucht Disziplin unsererseits, aber wir sind bereit, das zu tun. Es wird natürlich nicht leicht sein für uns, aber es geht darum, eine Einstellung des Betens zu haben, Gott nahe zu bleiben. Wir müssen so denken und handeln, wie Gott denken und handeln würde. Etwas anderes zu tun, würde bedeuten, das Ziel zu verfehlen. Gott ändert nicht, was er ist, keineswegs. Schlagen wir auf Römer Kapitel 13. Römer Kapitel 13 und Vers 10. Römer 13 und Vers 10. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Was wir also tun, ist, Christus anzuziehen. Und das tötet die Lust in unserem Fleisch, die Dinge, nach denen das Fleisch gelüstet. Diese Dinge werden getötet. Das hilft uns, wie Paulus sagte, wir müssen die sündhaften Handlungen töten, wir müssen sie wirklich zu Tode bringen. Ein für alle Mal. Ich habe einmal geraucht, manchmal 3 Schachteln pro Tag. Und ich dachte, ich würde niemals aufhören. Es hat mich beherrscht. Und sogar meine Frau hat mich angefleht, aufzuhören mit dem Rauchen. Und ich habe gespürt, wie das Fleisch immer wieder danach verlangt hat, sich danach gesehnt hat. Und ich wusste, wenn ich je eine Zigarette anfassen würde, sie nur in die Finger nehmen würde, würde ich wieder mit dem Rauchen anfangen. So habe ich niemals wieder eine Zigarette auch nur angefasst. Und ich musste kämpfen damit. Und das Rauchen war das Schwierigste, was ich jemals überwinden musste. Und ich musste kämpfen und kämpfen und kämpfen. Und bis heute habe ich keine Zigarette mehr geraucht. Und das war vor 60 Jahren. Und ich weiß, wenn ich heute nur einmal wieder daran ziehen würde, würde ich wieder zurückfallen. Man vermeidet es also auch, damit man nicht mehr so dagegen zu kämpfen hat, in solchen Situationen. Schlagen wir auf 4. Mose Kapitel 5. 4. Mose Kapitel 5. Verse 6 und 7. 4. Mose, Kapitel 5, Verse 6 und 7. Sage den Kindern Israel, wenn ein Mann oder eine Frau irgendeine Sünde gegen einen Menschen tut und sich damit an dem Herrn versündigt, so liegt eine Schuld auf ihnen, und sie sollen ihre Sünde bekennen, die sie getan haben, und sollen ihre Schuld voll erstatten und darüber hinaus den 5. Teil darum zu dem geben, an dem sie sich verschuldet haben. Es spricht also hier davon, wenn jemand eine Sünde getan hat, muss er diese Sünde bekennen. Wenn ich es vernachlässige zu Zehnten, dann muss ich das bekennen. Ich muss dazu stehen. Wenn ich es versäume, den 2. Zehnten zu sparen, muss ich es auch bekennen. Ich muss bekennen, dass ich es versäumt habe zu Zehnten. Ich kann es vielleicht später wieder ausgleichen, aber vertrauen wir uns selbst darin? Vielleicht kommen andere Dinge dazwischen. Wir müssen unsere Sünden bekennen, jede einzelne, was auch immer sie sind. 4. Mose Kapitel 32, 4. Mose Kapitel 32, Vers 20, 4. Mose 32, Vers 20, Mose sprach zu ihnen, wenn ihr das tun wollt, so rüstet euch zum Kampf vor dem Herrn. Wer unter euch gerüstet ist, der ziehe über den Jordan vor dem Herrn, bis er seine Feinde vertriebe, vor sich her, und das Land untertan werde vor dem Herrn. Danach dürft ihr umkehren und werdet ohne Schuld sein vor dem Herrn und vor Israel, und sollt dies Land zu eigen haben vor dem Herrn. Vers 23, wenn ihr das aber nicht tun wollt, siehe, so werdet ihr euch an dem Herrn versündigen und werdet eure Sünde erkennen, wenn sie euch treffen wird. Ich erinnere mich an diese eine Person, die Ehebruch begangen hat, und sie log darüber 2 Jahre lang. Aber dann, irgendwann vor dem Passa, bekannte sie sich dazu. Es kam heraus, aber 2 Jahre lang lebte die Person damit. aber sie bekannten es und waren frei, frei von der Lüge, von der Sünde. Sie sprach darüber, auch wie sie davor gelogen hatte, und hatte die Sünde begriffen. Wir müssen also spezifisch sein, nicht einfach nur allgemein bleiben über unsere Sünden. Sünde hinterlässt ihre Spuren. Wir haben detailliert gegenüber vage, konkret im Gegensatz zu abstrakt. Viele Sünden sind tief verwurzelte Gewohnheiten und wir müssen sie herausfinden. David verstand, dass seine Sünde ihm die Kraft raubte. In Hebräer 12, Vers 1 heißt es, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Wir müssen also bekennen und erkennen, bevor wir etwas ablegen können. Alles, was uns beschwert, was uns niederdrückt, muss abgelegt werden. Und dieses Verständnis kommt von Gott. Wir müssen also eine positive Suche beginnen, eine Suche nach verborgenen Sünden und falschen Einstellungen. Können Sie eine falsche Einstellung in sich erkennen? Versuchen Sie, Ihre falsche Einstellung zu rechtfertigen? Hat Gott jemals eine schlechte Einstellung? Sünde kann uns verhärten. Hebräer 3, Vers 13. Und im Psalm 32, Vers 5 heißt es, darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Jeder einzelne. Wenn wir also unsere Sünden bekennen, dann macht uns das demütig, denn wir erkennen, wie sehr wir von Gott abhängig sind. Das macht uns demütig. Wir müssen zu Gott gehen, auf seine Barmherzigkeit vertrauen und entschlossen sein, die Sünde abzulegen. Wir müssen vor Gott diesen Entschluss fassen. Dann hilft Gott uns, die Sünde abzulegen. Nachdem wir uns entschlossen haben, etwas abzulegen, was uns behindert oder Probleme verursacht, aber es braucht Zeit. Es braucht Zeit, Zorn zu überwinden. Man kann sowas nicht einfach über Nacht überwinden. Man muss daran arbeiten. Gott vergibt uns, aber wir müssen daran arbeiten, bis wir es abgelegt haben. Wie wir in Psalm 103 lesen, Psalm 103 und Vers 8, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Wir müssen also unsere Übertretungen bekennen. Es ist so, wie wenn Ihr Kind auf Sie zukommt und sagt, Papa, ich habe das und das getan. Es war falsch. Was tut man dann? Schlägt man sein Kind? Nein. Gott erbarmt sich, wie ein Vater über seine Kinder. Wenn wir demütig sind, erbarmt er sich über uns. Er versteht, dass wir nichts sind als Staub. Wir brauchen seine Hilfe. Vers 14, denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Felde, wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da, und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten. Wie Klagelieder 3 darüber spricht, dass Gottes Barmherzigkeit kein Ende hat. Seine Barmherzigkeit ist mit uns jeden Tag, während wir ihn um Barmherzigkeit bitten. Wenn wir also unsere Sünden bekennen, so reinigt und klärt das unser Gewissen. Und unser Gewissen wird dadurch geschärft, dass wir uns der Sünde bewusster sind. Es ist so, wie wenn wir getauft werden, unser Gewissen ist dann rein. Das Blut Christi reinigt unser Gewissen, aber man wird sich auch der Sünde bewusster. Wir sind uns dieser Sünden bewusster als zuvor. Wenn wir also bekennen, so reinigt das unser Gewissen und wir sind uns gewisser Dinge bewusster als zuvor. Wir lesen in 1. Timotheus Kapitel 4. 1. Timotheus Kapitel 4, Verse 1 und 2. 1. Timotheus 4, Vers 1. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Tagen einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehrern anhängen, verleitet durch Heuchelei der Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Sie verstehen nicht mehr den Unterschied zwischen Irrtum und Wahrheit. Das Gewissen wird abgestumpft, verhärtet. Man wird dann rebellischer. Lest mir 1. Johannes Kapitel 1. 1. Johannes 1 und Vers 7. 1. Johannes 1 und Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. So funktioniert es. Wahre Gemeinschaft. Wandeln im Licht. Im Blut Christi, das uns reinigt von der Sünde, wenn wir darum bitten. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Haben Sie sich jemals hingesetzt und einfach Ihre Sünden benannt? Es ist schwer. Ist es nicht so? Es ist schwer, sich einfach hinzusetzen und seine Sünden zu benennen. Was ist es an mir, was ich erkennen muss, woran ich arbeiten muss, damit ich mich nicht selbst betrüge und behaupte, ich habe keine Sünde? Wenn wir aber die Sünde bekennen, das reinigt unser Gewissen und so können wir weitere Dinge erkennen und Sie können weitere Dinge erkennen. Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Die Bedingung ist also, wie Sie sehen, die Sünde zu bekennen, gegenüber Gott im Privaten. Denn Gott weiß, was wir sind. Wir sagen ihm nichts, was er nicht ohnehin schon wüsste. Er erschuf uns, er hat uns berufen, er hat uns sein Wort anvertraut und wir lernen mit der Zeit und in diesem Zeitalter von Laodicea kämpfen wir in einem Zeitalter, wo wir reich geworden sind an materiellen Gütern, und wo wir glauben, Gott immer weniger zu brauchen. Warum? Nun, ich habe ja alles, was ich brauche. Was sonst könnte ich brauchen? Ich habe ein Auto, ein Fernseher, Internet, ich habe all diese Dinge, was sonst könnte ich brauchen? Brauche ich Zurechtweisung? In diesem Zeitalter also, in dem wir heute leben, verlassen wir uns auf uns selbst. Wir verlassen uns zu sehr auf uns selbst und nicht auf Gott. Und wir verstehen nicht mehr, dass in Wirklichkeit alle guten Gaben von Gott kommen. Wir können es verstehen. Wenn wir also unsere Sünden bekennen, so hilft uns das auch zu erkennen, dass wir uns auch zukünftig vor der Sünde in Acht nehmen müssen. Wer glaubt, er stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Im Psalm 19, Vers 13 sehen wir, schlagen wir auf Psalm 19 und Vers 13, hier heißt es, wer kann merken, wie oft er fehlet? Verzeihe mir die verborgenen Sünden. Bewahre auch deinen Knecht vor den Stolzen, dass sie nicht über mich herrschen, so werde ich ohne Tadel sein und rein bleiben von großer Missetat. Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Und hier im Hauptbüro wäre es leicht, stolz zu werden. Man könnte etwas für sich beanspruchen, was nicht unsere Verantwortung ist. Und ich versuche jeden Tag zu Gott zu beten, hilf mir, nicht hochmütig zu werden. Hilf mir, an meinem Platz zu bleiben. Ich bin nicht derjenige, der Entscheidungen trifft. Es ist Dr. Meredith, der die Verantwortung trägt, nicht ich. Wenn ich anmaßend werde und etwas übernehmen will, oder Autorität von anderen untergrabe, das führt zu großer Missetat, wie es hier heißt. Und David hat dafür gebetet. Wir alle müssen dafür beten. Selbst eine Frau im Haushalt muss aufpassen, dass sie nicht anmaßend wird und die Verantwortung des Ehemannes übernehmen will, die Gott ihm übertragen hat. Wir alle müssen vorsichtig sein, wir alle haben diese Schwäche, dass wir anmaßend und hochmütig werden können. Wenn wir also unsere Sünden bekennen, erinnert uns das daran, dass wir auch in Zukunft wachsam sein müssen gegenüber der Sünde. Die Sünden zu bekennen, verursacht, dass wir auch weitere Sünden erkennen. Weitere Sünden wie rachsüchtig zu sein, zu gelüsten, trügerisch zu handeln, all diese schlimmen Dinge. Ich habe schon öfters erwähnt, Gott ist nur ein Gebet entfernt. Und dieser Festtag heute zeigt uns, dass wir auf der Suche sein müssen nach den verborgenen Sünden, über die wir vielleicht noch nicht einmal nachgedacht haben. Und so werden wir am nächsten Passa vielleicht eine ganz neue Liste von Sünden haben und dann am nächsten Passa wieder eine neue Liste von Sünden, alles was wir bis dahin erkannt haben. Aber es erfordert, dass wir unser Herz und unseren Sinn überprüfen. Wir müssen wissen, wer wir sind, was wir tun werden. Wir dürfen nicht auf uns selbst vertrauen. Vertrauen wir Gottes Wort, uns zu helfen. Und er wird für uns sorgen. Halten wir also dieses Fest in der richtigen Einstellung, indem wir das ganze Jahr hindurch unser Leben überprüfen.